Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Mehr als 34.500 Menschen haben sich in China infiziert mit dem neuen Coronavirus. Die Zahl stammt vom chinesischen Gesundheitsministerium. Das sind rund 3.400 Menschen mehr als gestern. Das Virus verbreitet sich also weiter und deswegen sprechen wir natürlich auch weiter darüber und versuchen in der Berichterstattung die Lage gut und richtig einzuschätzen. Unser Thema: Wie berichtet und informiert man richtig bei Infektionswellen wie eben der neue Corona-Infektion. Darüber habe ich gesprochen mit Volker Stollertz. Er ist Leiter des Science Media Center in Köln. Die haben sich zum Ziel gesetzt, Journalisten bei der korrekten Berichterstattung über wissenschaftliche Themen zu unterstützen. Ich habe ihn gefragt, wie läuft die Berichterstattung aktuell über das neuartige Coronavirus?
Ja, also nach meinem Eindruck aus relativ intensiven Beobachtungen, auch vor allem der deutschen journalistischen Medien, würde ich sagen, eigentlich schlagen die sich ganz gut. Also ich finde, vor allem Wissenschaftsjournalisten in den überregionalen Portalen, Online, Print, auch Hörfunk bis hin zu Fernsehen, betrachten die ganze Sache durchaus erstmal aufgeregt, ist sie ja auch, aber nicht alarmistisch, würde ich sagen. Also was die deutsche Berichterstattung angeht. Also da finde ich eigentlich, schlagen sich die Journalisten und Journalistinnen natürlich auch sehr gut. International ist es natürlich anders. Also zum Beispiel aus China ist ja extrem schwierig, überhaupt einen Überblick zu bekommen, was dort wirklich, vor allem in Wuhan, also im Zentrum von Hubei, wirklich passiert. Zensur hat gegriffen, man bekommt eigentlich gar keine wirklich unabhängigen Nachrichten mehr, kann die Zuverlässigkeit von dem, was da über Social Media verbreitet wird, auch schwer einschätzen. Und selbst die offiziellen Zahlen, sagen wir mal, muss man auch, glaube ich, mit Vorsicht genießen. Und jetzt gibt es zwar in Hongkong und auch in Japan natürlich noch ein paar Berichterstatter, die relativ gut Bescheid wissen, weil sie Kontakt haben, aber für uns hier als Europäer, also für mich auch, ist das sehr schwer, jetzt einfach wissenschaftsjournalistisch zu beurteilen, wem kann ich da und welchen Zahlen kann ich da jetzt wirklich glauben. Und das macht auch einen Teil des Paradoxes aus, auch für alle Journalisten, glaube ich, weltweit. Das heißt, wir haben sehr viele Fälle in der Region Hubei, also in dem Ausbruchsepizentrum. Und wir haben halt dann in anderen Provinzen in China schon nicht mehr so viele Fälle, die auch nicht so schnell ansteigen und auch relativ milde angeblich verlaufen. Und außerhalb, also alle exportierten Fälle, verlaufen ja bisher vom Krankheitsverlauf her noch relativ milde. Also Infizierte, auch Symptome, aber jetzt keine schweren Erkrankungen und nur bisher zwei, glaube ich, Stand jetzt, Todesfälle. Und das ist so ein bisschen paradox. Also das ist einfach genau diese Unsicherheit, vor der eigentlich alle stehen und die sie jetzt auch nicht bereinigen können, weil die einfach sich aus der Situation selbst ergibt.
Und das bedeutet, dass die Journalisten in Deutschland sich da ganz gut schlagen, weil sie das relativ neutral berichten.
Also Medien müssen ja erstmal von ihrer Funktion her alarmieren. Da ist was Neues, Überraschendes, Unerwartetes passiert. Das ist ein neues Coronavirus, was wir vorher so nicht kannten. Es verhält sich nicht ganz so wie die Erreger, die wir bisher schon mal erlebt haben. Es könnte theoretisch auch zu einer Pandemie führen, das heißt einem weltweiten Seuchenzug, wo wir dann nicht sagen können, wie schwer der ausfallen würde. Also insofern ist das schon erstmal von der Alarmfunktion, das ist ja die Rolle von Journalisten auch, dass die Krankenhäuser sich vorbereiten auf Fälle, dass die Ärzte wissen, wenn jemand mit Fieber kommt und in China war. Das sind ja erstmal diese wichtigen Alarmierungsfunktionen. Dann dabei die Balance zu halten, ja, nicht über Informationen, Panik, sondern dann wirklich zu sagen, der Betroffene in Deutschland, also das Publikum, die Zuschauer, Zuschauerinnen, die müssen ja jetzt noch nicht hier in Angst und Sorge sein, dass sie sich selber hier in Deutschland infizieren. Definitiv nicht.
Das heißt, der Ton ist angemessen.
Eher problematisch sieht man in einigen sozialen Medien, dass da halt natürlich auch Gerüchte zirkulieren, angebliche Behandlungsverfahren und manchmal auch so nach dem Motto, weiß ich, Masken, Apotheken ausverkauft. Aber man braucht ja gar keine Masken und die schützen jetzt auch eigentlich gar nicht wirklich. Also insofern gibt es so Übertreibungen, aber sozusagen im Systemjournalismus, würde ich sagen, finde ich das im Moment durchaus der Situation angemessen.
Es gibt ja auch Leute, die jetzt über die Berichterstattung sagen, ah, das ist total überzogen, da wird irgendwie jeden Tag berichtet und so. Ist das nachvollziehbar?
Ja, ich glaube, vielen Leuten ist vielleicht nicht klar, dass die Funktion von Journalismus in der Öffentlichkeit ja erstmal eine generelle Alarmierung ist, um alle Systeme sozusagen an Deck zu holen für ein neues Problem. Was ja aber nicht heißt, dass jeder jetzt in Deutschland besorgt sein muss vor dem Coronavirus. Das ist eben nicht der Fall. Das auseinanderzuhalten ist, glaube ich, erstmal ein bisschen schwierig. Also wenn man das nur auf sich bezieht, was muss ich jetzt davon erfahren? Da könnte man sagen, eigentlich erstmal gar nichts. Wir hatten das mal bei EHEC, das war ganz interessant, der EHEC-Ausbruch damals. Also ein Bakterium, was in Sprossen dann am Ende gefunden wurde. Und das war ja sehr stark im norddeutschen Raum Hamburg konzentriert. Aber zum Beispiel in Chemnitz gab es keine Fälle. Aber wenn man natürlich zu Hause in der Tagesschau sieht, was in Hamburg los ist, man wohnt aber in Chemnitz, dann kann man nicht unbedingt auseinanderhalten, ja okay, in Hamburg ist das ein Problem, aber in Chemnitz eben nicht. Und das führt natürlich auch durch die journalistische Berichterstattung, die national und international und global ja fast ist, dazu, dass Leute sich für betroffen erklären, die gar nicht betroffen sind, objektiv. Das ist so ein bisschen ein Mechanismus, der durch die globalisierte Medienwelt natürlich auch befeuert wird. Und dagegen wehren sich dann, glaube ich, wieder Leute, aber ich bin doch hier gar nicht betroffen. Und die Antwort ist ja, die Deutschen sind erstmal nicht betroffen, direkt. Also müssen sie sich auch nicht schützen. Und wenn es notwendig würde, dass man sich schützt, dann hoffen wir, dass die deutschen Behörden das auch dem Volke eben verkünden würden. Und insofern, solange das nicht verkündet wird, braucht man sich auch nicht schützen.
Das heißt, das ist vielleicht auch ein ganz guter Blick, den man haben kann. Und möglicherweise könnte man das von Medienseite aus noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
Ja, es ist so ein bisschen so, man hat das Gefühl, natürlich, wenn Geschichte sich über Tage entwickelt, dann entwickeln sich ja auch Berichterstatterroutinen. Also was gibt es Neues heute? Dann ist da noch ein Kreuzfahrtschiff ist eben in Quarantäne genommen. Und dadurch entsteht dann so eine Dramatisierung, die vielleicht der objektiven Gefährdungslage nicht unbedingt angemessen ist. Insofern ist der Eindruck der Menschen, die dann sagen, aber warum muss ich das jetzt jeden Tag lesen, nicht ganz falsch. Aber natürlich müssen Journalisten ja auch mit dieser Unsicherheit umgehen. Und dann fehlt es vielleicht manchmal immer wieder an der Rückbindung und der Einordnung. Also wie ist die Situation jetzt eigentlich für Sie hier vor Ort? Und dann könnte man ja auch sagen, da hat sich jetzt nichts geändert. Aber in Japan ändert sich gerade was oder in China hat sich wieder eine neue Entwicklung ergeben, die aber für uns erstmal nicht so relevant ist. Das könnte man ja mitkommunizieren, ist ja möglich, also das muss man ja nicht weglassen.
Bei früheren Pandemien, zum Beispiel der Schweinegrippe, SARS, da hatten wir ähnliche Abläufe. Am Ende gab es zum Glück und möglicherweise auch infolge der Berichterstattung und der politischen Reaktion darauf keine großen Sterbewellen. Was konnte man denn jetzt aus diesen früheren Epidemien eigentlich lernen?
Ja, also ich habe selber als Berichterstatter die Schweinegrippe ziemlich hautnah miterlebt, 2009 war das, wo ja am Anfang im April erstmal aus Mexiko erste Fälle waren, große Alarmierung, so ein bisschen wie bei Corona, große Besorgnis, das ist also ein neuer Influenza und Influenza ist ja jetzt auch, weiß Gott, nicht harmlos. Und dann wurde halt praktisch weltweit alarmiert, im Juni wurde die Pandemie ausgerufen und zu dem Zeitpunkt konnten die Experten aber noch nicht einschätzen, wie schwer diese Pandemie verlaufen würde, also welche schweren Krankheitsfälle die Schweinegrippe sozusagen auslösen würde. Und die ersten Berichte deuteten an, dass es sozusagen schlimmer ist und dann später kamen aber immer mehr, wie jetzt auch bei Corona, milde Fälle hinzu, die praktisch diese dramatischen Warnungen etwas relativierten. Dann ist aber das Problem so ein bisschen wie, wenn Sie eine Feuerversicherung kaufen, um Brandschutz zu haben. Die Experten sind ja nicht dafür da, den wahrscheinlichsten Fall sozusagen vorzubereiten, sondern auch den unwahrscheinlichen Fall zu kalkulieren.
Den schlimmsten Fall.
Den schlimmstmöglichen Fall in Betracht zu ziehen. Und das ist eigentlich der Wert der Expertise, dass Experten nicht sagen, ja, wahrscheinlich geht alles gut, weil das kann jeder Laie sagen, ja, wahrscheinlich geht alles gut. Und oft ist es ja auch gut gegangen. Aber in der Situation selbst ist der Wert von wissenschaftlicher Expertise meiner Meinung nach sehr groß, weil die halt auch für den unwahrscheinlichen Fall Vorsorge treffen, der aber in der Regel natürlich nicht eintritt. Hinterher ist man immer klüger, sagt man so schön, aber eben erst hinterher. Und in dem Moment, wenn man sozusagen dem Rat derjenigen folgt, die sagen, ach, das wird jetzt nicht so schlimm, auch der Coronavirus, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm. So sieht es im Moment aus. Aber was wäre, wenn es doch schlimmer wäre? Also ich sage mal ein Beispiel, damals bei der Schweinegrippe hat die polnische Regierung entschieden, Polen gibt es keinen Impfstoff, ist uns zu teuer, bringt doch nichts und wir machen keine Vorsorge. Gut, sie haben Glück gehabt, weil der Virus wurde dann nicht so schwer und insofern war es jetzt dann auch nicht schlimm für die polnische Bevölkerung, dass die Regierung nicht vorgesorgt hatte. In Deutschland hat die Regierung vorgesorgt, aber dann ließen sich nur ganz wenig Leute impfen, weil im Herbst die Gefährdungslage nicht mehr subjektiv so hoch erschien. Und das ist ja auch okay. Aber die Vorsorge zu verzichten und zu sagen, wir wetten einfach darauf, dass alles gut geht, das ist ja nicht das, was die Experten empfehlen. Insofern gibt es da so eine gewisse Dynamik, wo die frühe Alarmierung dazu führen kann, dass hinterher Enttäuschungen bezogen auf die wissenschaftliche Expertise entstehen, ne? Weil sozusagen es nochmal gut gegangen ist. Aber ich sage ja auch nicht, ich schließe jetzt keine Brandschutzversicherung mehr an, weil es die letzten 4 Jahre in meinem Haus nicht gebrannt hat. Sondern die schließe ich ja eben für den seltenen, unwahrscheinlichen Fall ab, dass warum auch immer es doch mal brennt. Das ist ja genau der Clou dieser Versicherung. Und insofern sind viele der Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden und jetzt wahrscheinlich auch wieder ergriffen werden, Medikamente entwickeln, Impfstoffe entwickeln, im Prinzip ja Präventionsmaßnahmen für den schlimmstmöglichen Fall, der hoffentlich und wahrscheinlich eher nicht eintritt.
Das mit dem Brand, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Das macht das sehr gut deutlich mit der Versicherung, Brandschutzversicherung. Gab es bei der Schweinegrippe denn in der Berichterstattung Fehler, die man jetzt vermeiden könnte?
Ja, ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt hinterher, also um das mal sich nochmal zu verstehen. Und ich glaube schon, dass der Journalismus halt in der Alarmierungsphase erstmal gesagt hat, okay, das sieht nicht so gut aus, da gibt es halt, wir müssen Impfstoff einlagern und Tamiflu und was weiß ich, was da alles so vorgeschlagen wurde. Dann gab es halt Kritik auch an dem Impfstoff, der eingekauft wurde, weil dann Leute fürchteten, dass der Nebenwirkungen hat.
Ja.
Und dann hat eigentlich eher die Politik nicht darauf reagiert, dass sie zwar Vorsorge trifft, aber die Maßnahmen, die man dann ergreift, also zum Beispiel Bevölkerungsimpfung oder sowas wie nur bestimmte Risikogruppen sollen sich impfen lassen. Das wurde nicht umgeswitcht. Man blieb sozusagen im Pandemiemodus.
Ah.
Und dadurch wurde dann praktisch in der Bevölkerung ein Widerstand sichtbar. Also was die da empfehlen, da sehen wir nicht diese Gefahr. Und dadurch kam dann in den Medien auch teilweise der Effekt zustande, dass auf einmal Impfkritiker und irgendwelche selbsternannten Experten in den Medien auftauchen durften, die die Impfung kritisieren, weil die Regierung sozusagen weiterhin daran festgehalten hat, wir müssen diesen Pandemieimpfstoff entwickeln und wir müssen ihn dann im Herbst auch verimpfen. So war es ja dann auch.
Mhm.
Aber das war sozusagen immer mit der Frage, ja, da könnte ja noch eine zweite Welle kommen, das kann ja sich wieder ändern, also Vorsorgegedanke, der sich aber nicht realisiert hat. Und dadurch ist natürlich dann auch durchaus zeitweise im Journalismus Vertrauen in Expertise verloren gegangen. Also ich erinnere mich an meine eigene Redaktion, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und auch andere Redaktionen, die wirklich von anderen Journalisten auch massiv angegriffen wurden, weil sie sozusagen wissenschaftliche Informationen verbreitet haben, während die dann sagten, das ist doch alles ganz harmlos und wir waren noch in Mallorca und da gab es keine schweren Fälle und so.
Mhm.
Ja, auch wieder so eine Art von Haltung, die hinterher dann recht hat und alles dachte, es ist also völlig easy verlaufen, aber was wäre wenn? Und die Wissenschaft ist eigentlich für was wäre wenn da und nicht für die Frage, was ist wahrscheinlich der Fall. Also insofern war die Schweinegrippe für mich auch ein Beispiel, wo wir zeitweise, sagen wir mal, so einen Zusammenbruch des Vertrauens in Expertise erlebt haben, auch in die Regierung, auch in das Robert-Koch-Institut, aber dann sozusagen erst hinterher. Und das ist natürlich immer so, hinterher ist man immer klüger und alle sind klüger. Kernproblem der Experten war halt damals, dass wir halt heute selbst ein Influenza-Virus, jetzt bei Corona ist es ja genauso, wir können dem Virus mit seinen paar Genen leider nicht ansehen, wie gefährlich er werden wird.
Richtig.
Und das ist einfach Fakt. Da kann man sagen, ja, warum denn nicht? Ja, weil die Wissenschaft halt nicht versteht, wie 10 Gene in einem Influenza-Virus eine Pandemie auslösen können. Da würde man sich denken, ja, wie kann das denn sein? Aber die Antwort ist, weil es halt sehr kompliziert ist.
Das ist wichtig, dass das jetzt nicht passiert, oder? Man sollte schon daraus lernen, wie die Berichterstattung da ablief.
Ich glaube, es haben viele gelernt. Also auch die Politik hat gelernt, ich glaube, die WHO hat gelernt, die Experten haben gelernt, dass sie zum Beispiel stärker ihre eigene Unsicherheit kommunizieren müssen. Sie können nicht einfach sagen, das wird so und so sein, sondern sie müssen sagen, es könnte so sein, es kann aber auch so sein. Genau sagen können wir es jetzt noch nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Also diese dynamische Risikoeinschätzung muss mitkommuniziert werden.
Ja.
Das ist eine ehrliche Aussage, da kann niemand sagen, ja, ihr habt was vertuscht, weil es einfach so ist. Und ich finde, die Journalisten müssen sich immer wieder bemühen, auch die Zahlen, die dann immer so zirkulieren, wieder 60 mehr gestorben, einzuordnen in Bezug auf andere Risiken, die ja auch da sind. Zum Beispiel die normale Influenza-Grippewelle, ne, fordert auch Todesopfer. Und man muss halt immer wieder diese Einordnung leisten, dass es halt nicht die Apokalypse ist, sondern dass es halt ein Erreger ist, der neu, unvertraut, überraschend daherkommt, aber nicht unbedingt ganz schwere Krankheitsverläufe verursachen muss. Und ich glaube, diese Art von, haben auch die Medien gelernt, dass sie schneller sozusagen, vielleicht auch fehlerfreundlicher mit ihren eigenen Fehleinschätzungen eingehen. Ist auch ein gutes Zeichen, dass Journalisten dann auch teilweise Fehler offen kommunizieren, korrigieren. Also diese Art von selbstlernende Berichterstattung und auch in der Wissenschaft, dass man Fehler korrigiert, dass man Transparenz schafft und dass man vor allem auch eben diese Szenarien eher aufrollt, anstatt zu sagen, so kommt es. Und wenn es dann nicht kommt, sagen alle, ja, seid ihr dumm, warum habt ihr das nicht gesehen?
So, ne? Ja, sehr schön zusammengefasst. Wie könnte das jetzt weitergehen mit dieser Corona-Welle und auch mit der Berichterstattung darüber?
Also die Frage ist, kann man das Virus jetzt sozusagen noch stoppen an der weltweiten Verbreitung in China und durch Containment von Leuten, die halt sozusagen ausreisen oder immer noch ausreisen? Oder wird es eine Pandemie geben? So, das ist noch nicht ganz klar. Da muss man, glaube ich, jetzt noch 1-2 Wochen warten, wie sich die Zahlen jetzt weiterentwickeln. Da würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, könnte sein, ist aber nicht sicher, muss man einfach sagen. Wenn es eine Pandemie würde, das heißt, der Virus würde sich mehr oder weniger ausbreiten und dann wäre auch mit Ausbrüchen und dann am Ende auch in Europa zu rechnen, das kann sein. Dann kann man aber immer noch sagen, aber wie gefährlich würde er sein? Also wäre es eine schwere Pandemie? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern es wäre wahrscheinlich eher eine, die so ein bisschen einer winterlichen Grippewelle ähneln würde. Und das wäre sozusagen ein Szenario. Jetzt ist es allerdings so, dass wir jetzt schon im Februar sind und irgendwann wird es wärmer. Dann können diese Grippeviren auch und auch Coronaviren nicht mehr so gut in der Bevölkerung zirkulieren. Also vielleicht hilft uns auch das Wetter ein bisschen. Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht klar, dass man sagen würde, selbst wenn es eine Pandemie geben würde, die es im Moment noch nicht gibt, also das ist noch nicht, dann muss das jetzt auch keine schweren Verläufe sein. Aber nicht schwere Verläufe kann ja auch heißen, ich sage jetzt mal rein so statistisch, wenn einer von 10.000 Infizierten stirbt, das war so ungefähr die Größenordnung der Schweinegrippe, also einer von 10.000 Infizierten ist dann sozusagen verstorben, meistens mit Vorerkrankungen, ältere Leute. Ja, das ist ja auch eine Hausnummer. Also je nachdem, wie viele Fälle es gibt, das ist durchaus ein Risiko, was jetzt nicht völlig irrelevant ist. Aber es ist was anderes als jetzt zum Beispiel die Influenza 1918, wo über 50 Millionen Menschen weltweit gestorben sein sollen. Da waren 2 von 100 verstorben nach Infektion. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen gucken alle so besorgt nach Wuhan, weil da die entscheidende Frage ist, sterben die Leute jetzt wirklich dort, weil sie sich infiziert haben? Oder sterben die, weil die medizinische Versorgung zusammengebrochen ist? Also wenn ich keine Intensivbetten mehr habe, in denen ich die Patienten behandeln kann, dann sterben die nicht an dem Virus, sondern an allen möglichen anderen Dingen. Und das wissen wir halt im Moment nicht, weil die Datenlage, also jedenfalls für mich, von draußen schlecht ist.
Das sagt Volker Stollertz. Er ist Leiter des Science Media Center in Köln. Er sagt, in puncto journalistischer Krisenkommunikation ist Transparenz und wissenschaftliche Expertise essentiell.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.